Wir sind Kulturindustrie und wir sind ziemlich sicher Psychopathen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und mit mir zur Anprobe erschienen sind Lukas Bawenschik.
Hi.
Michaela Satori.
Hallo.
Und Sascha Brittner.
Uhu.
Unsere Themen: Der seidene Faden, Paul Thomas Andersons Film über einen Schneider und seine Frau, Olympus Mons, der neue Science-Fiction-Comic des Autors und Zeichners Christoph Beck und The End of the Effing World, eine Ausreißerserie aus Großbritannien. Ich habe überhaupt nichts vorbereitet für unser Anfangsgeplänkel.
Ja, dann wird das ungefähr so überzeugend und ungefähr so organisch funktionieren wie auch sonst.
Ich denke auch. Wir werden es überleben.
Gut.
Wir sind ja die Mega-Smalltalk-Typen, das merkt man am Anfang des Podcasts immer.
Wir schreien uns eigentlich immer sofort an. Also so wie eben, wir haben gerade im Vorgespräch einfach nur geschrien, habe ich das Gefühl, aber naja.
Ich habe an einer Stelle hat irgendjemand im Hintergrund ganz laut einfach fuck geschrien und ich bin immer noch nicht ganz sicher, was da passiert ist.
Ich weiß noch nicht,
wer das war.
Hallo, ich war das.
Ja.
Ach so. Na, ja, das passt.
Der seidene Faden, Phantom Thread im Original, ist der neue Film von Autor und Regisseur Paul Thomas Anderson. Daniel Day-Lewis spielt Reynolds Woodcock, ein Schneider der Marke Anstrengendes Genie im London der 1950er Jahre. Vicky Krieps spielt Alma, eine junge Frau, die Woodcock kennenlernt und in das Leben bringt, das er sonst vor allem mit seiner Schwester Cyril, gespielt von Leslie Manville, teilt. Es geht um Liebe, Macht und gelegentlich auch um schöne Kleider. Der Film ist für 6 Oscars nominiert, auch als bester Film. Lukas, ein geeigneter Kandidat deiner Meinung nach?
Naja, das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist viel eher, haben denn die Oscars so einen außergewöhnlichen Film wirklich überhaupt verdient? Und ich würde sagen, in der Regel nein, denn das ist ja wirklich kein klassischer Oscar-Film. Und was Paul Thomas Anderson macht, hat sich ja irgendwie von diesem klassischen hochrangigen Prestige-Kino in den letzten Jahren auch sehr stark gelöst. Er wird immer weniger handlungsgetrieben, er fokussiert sich immer mehr auf diese Figuren, schafft Charakterporträts, die aber gleichzeitig auch immer Porträts von Ideen sind. Also wir denken an There Will Be Blood, wo wir Figuren haben, die gleichzeitig so ein bisschen den Kampf zwischen Kapitalismus und Religion in den USA darstellen. Wir haben The Master, wo wir diesen charismatischen Sektenführer haben und das zerbrochene Individuum, den Schutz und Orientierungssuchenden in der Gesellschaft, in der Postmoderne oder vielleicht noch in der Moderne, auf jeden Fall in dieser Übergangsphase dieser Welt. Und jetzt haben wir einen Film über einen Menschen, der sich in einer ganz spezifischen Weise seines Lebens eingeschlossen hat. Eine Art Asket, der aber doch so bestimmte Formen der Lustgewinnung eben hat, der auf einen anderen Menschen trifft, der jetzt in seinen streng ritualisierten Bahnen auf einmal Unordnung schafft. Normalerweise waren Frauen für Woodcock immer Material. Am Anfang des Films sagt uns Elmer ja sogar, okay, er wollte jeden Teil von mir. Wir sehen, wie ihre Vorgängerin Joanna verarbeitet wird, wie sie abserviert wird von der kalten Schwester Cyril. Und hier ist aber eine Figur, die diese klassische Musenbeziehung nicht akzeptieren will. Die beginnt aufzubrechen und Subversionen zu schaffen in diesem sehr engen Rahmen. Und das ist ganz faszinierend anzusehen. Das ist ein wirklich außergewöhnlich texturierter Film. Ich finde ihn wunderschön. Ich mag alles an ihm eigentlich in der Art, wie er gemacht ist, wie er formal aufgebaut ist. Ich habe diesen Film von der ersten bis zur letzten Minute genossen und freue mich auch jetzt schon darauf, ihn wiederzusehen. Also es ist wirklich für mich definitiv einer der erstaunlichsten Filme, die in den letzten Jahren herausgekommen sind.
Wow, großes Lob. Michaela, stimmst du dem zu?
Geht so. Also ich bin eigentlich auch ein großer Paul Thomas Anderson Fan, aber ich weiß nicht, bei diesem Film, ich habe ihn erst gestern gesehen, einen Tag vor der Aufnahme, und weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Denn für mich ist da nicht so viel Neues. Ich habe das Gefühl, man hat wieder einen alternden Regisseur und Drehbuchautor, der sich an der Künstler- und Muse-Konstellation ergötzt und davon einen Film macht. Also der Film zeigt Machtdynamiken, die immer wieder ausgetestet und ausgereizt werden. Und man hat zwar, dass die Muse ja, versucht auszubrechen oder mehr Macht zu ergreifen. Aber letzten Endes beobachtet man über 2 Stunden einfach quasi 2 kleine Kinder, wie sie versuchen, eine Beziehung zu führen. So, und immer mal wieder ist einer das große Baby und der andere das kleine Baby und dann wieder andersrum. Das wechselt sich immer wieder, aber ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde den Film jetzt nicht per se als schlecht abstempeln. Ich glaube, ich würde ihn mir auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal anschauen, auch vielleicht auch anschauen müssen, um über die ersten Beobachtungen ein bisschen hinwegzusehen und ihn dann versuchen, mit anderen Augen zu sehen. Aber ja, ich bin noch nicht so ganz gehuckt.
Sascha, du bist gerade erst aus dem Kino gekommen. Hast du deine Gedanken schon ordnen können?
Ja, ich wollte sagen, ich kann Michaelas Zeit eigentlich noch unterbieten. Nein, noch nicht so wirklich. Ich bin auch noch etwas lauwarm, obwohl ich ein großer Fan von Paul Thomas Anderson bin und eigentlich, selbst wenn ich eine lauwarme Reaktion habe, am Ende eigentlich seine Filme immer sehr mag. Er erzählt immer große Geschichten, aber dann intim erzählt mit Figuren, die tatsächlich sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben. Also diese Porträts, die Lukas angesprochen hat, die finde ich immer ganz mitreißend und einnehmend. Und das Ganze bleibt dann hier, wie in seinen anderen Filmen auch, immer so auf einer Kreuzung stehen, wo dann diese Figuren auf wirtschaftliche oder soziale Themenpunkte kommen, die die Geschichte dann nochmal irgendwie größer werden lassen. Also er erzählt dann ein Porträt eines Pornodarstellers oder eines Mannes, der plötzlich mit einer Religion in Kontakt tritt und so weiter und so fort. Und das finde ich immer wunderschön, dass es dann auch immer so einen gewissen zeitlosen Themenpunkt gibt in seinem Film, der das Ganze nochmal ein Stück größer werden lässt. Ne? Also ich denke da auch an There Will Be Blood, der wahrscheinlich beste Film, den er gemacht hat und auch vielleicht machen wird. Ich weiß es nicht. Er löst sich ja auch wirklich, da stehe ich bei Lukas eigentlich wieder, er löst sich von diesen Geschichten eigentlich und seine Filme enden nie dort, wo man denkt, dass sie enden oder wo man sie auch gerne enden lassen würde. Das ist so ein Problem, das ich momentan mit ihm habe, dass ich eigentlich mit ihm sehr, sehr lange mitgehe, aber dann denke ich, naja, Moment, hier bist du jetzt irgendwo abgebogen, wo mir es nicht so wirklich gefällt. Und ich fand das Drama, also ich finde, dass der Film so zwiegespalten ist oder in 2 geteilt ist. Er hat so einen ersten Teil, das ist wirklich so ein reines Drama, fand ich, also mit doch schon dunklen, interessanten und auch humoristischen Untertönen, aber ich finde, das ist doch schon ein deutlicheres Drama. Und im zweiten Teil, als dann die Beziehung immer mehr in den Vordergrund rückt, dann kommt da so eine dunkle Komödie, wie Alma ihn halt bändigt, und das hat mir dann ehrlich gesagt nicht mehr so gefallen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir die Sichtung des Films jetzt missfallen hat, nicht aufgrund des Films, aber ich habe den unter ganz schrecklichen Bedingungen gesehen. Ich bin ins Kino schon gegangen, läuft bei uns sowieso nur im Salo-Lux-Raum in einem einzelnen Kino, und da muss ich so eine lange Wendeltreppe aus Marmor hochgehen, da sehe ich schon, die ist vollgefüllt mit Menschen 45 plus, was jetzt nicht schlimm ist oder so, aber man weiß schon, okay, es ist Oscar-Season, das wahrscheinlich schlimmste Publikum, das im Jahr 2, 3 Filme schaut, wird jetzt neben dir sitzen, und genauso war es auch. Ich hatte eine Frau neben mir, die hatte ihre Armband Uhr, die ich die ganze Zeit ticken gehört habe. Das waren wie Schüsse aus einem Maschinengewehr. Die hatte auch die Hände so vor dem Kinn gefaltet, so, oh, was sehe ich hier? Oh, wunderbar. Und das Ding war halt direkt die ganze Zeit neben meinem Ohr. Und später hat sie genüsslich Pralinen gegessen aus einer mitgebrachten Schachtel und hat die Finger genüsslich abgeleckt. Und dann war da noch die Klimaanlage an, die den Raum so gemütlich auf angenehme 16 Grad gesenkt hat. Also ich muss den Film irgendwann nochmal gucken, weil das war jetzt nicht optimal. Aber ja, insgesamt, ich mag bei Paul Thomas Anderson immer die Ruhe, die man in seinem Film halt findet. Das sieht man an der Einstellung, die sind immer ein bisschen zu lange, er gibt den Schauspielern immer einen ganz großen Raum einfach, um das zu machen, was er von ihnen möchte. Und das wird dann auch immer super ausgefüllt. Er ist auch irgendwie so ein Mann der alten Schule, ne? Hat einen großen Fokus auf Musik von Johnny Greenwood, die hier fantastisch ist, und ich finde, der sollte auch endlich den Oscar gewinnen. Es wird großen Wert gelegt auf Schauspieler, Sets, Kostüme. Man hat einfach das Gefühl, man schaut einen Film, ne, von Wert. Und deshalb, ich musste noch mal sehen, aber mir hat er eigentlich ganz gut gefallen. Vielleicht wird mir dann irgendwann diese Zweiteilung gefallen. Ja? Vielleicht ist das dann irgendwann eine Hochzeit aus 2 unterschiedlichen Sachen. Und ganz kurz eine Sache noch. Ich weiß, ich rede schon lange, aber Michaela hat eben gesagt, das ist so eine Beziehung von 2 Kindern. Und also mir ist das jetzt nicht fremd aus dem Privatleben. Also das Leute sich in Beziehungen wie Kinder verhalten oder oftmals überhaupt wie Kinder, das finde ich jetzt gar nicht so fern.
Ich würde jetzt auch sagen, genüsslich die Finger ablecken passt ja eigentlich ganz gut, Sascha, weil ihr habt es auch schon erwähnt, also das Erste, was in dem Film auffällt, ist, dass er halt wirklich so üppig ist, ja, also die Kameraarbeit, die Ausstattung. Was mir besonders gefallen hat, sind die Farben, also man merkt ja schon, finde ich, dass er sich im Color Timing sehr bemüht, irgendwie so 50er Jahre Farbfilm plus sozusagen. Aber ich bin ansonsten auch so ein bisschen eher bei Michaela, weil ich auch immer das Gefühl habe, der Film postuliert so ein paar Sachen, so die man so als gegeben hinnimmt als Zuschauer, von denen ich aber auch denke, ob man sie vielleicht auch mal überwinden könnte im Kino, ja, also das fängt damit an, dass man immer davon ausgehen muss, dieses, ja, Genies sind halt immer auch mega anstrengende Leute. Vor allem, wenn sie Männer sind, so. Und dann dieser zweite Teil, dass es halt immer diese Leute braucht, die mit ihnen umgehen können, um sie halt einzufangen. Und das sind dann wiederum vor allem Frauen. Also diese Konstellation, die scheint ja auch Anderson sehr zu interessieren, denn zum Beispiel die Beziehung zwischen Philip Seymour Hoffman und Amy Adams, genau, in The Master hatte ja auch schon Ansätze davon so ein bisschen. Und dieses, dann so ein bisschen so da hinten rauszukommen mit so einem Gefühl von wahre Liebe entsteht, wenn sozusagen beide Mächte, also ist ein Machtspiel, aber sozusagen es kann sein, dass die Mächte im Gleichgewicht sind. Und das weiß ich halt nicht, ob das, also das entspricht irgendwie nicht meiner persönlichen Philosophie, und ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe es jetzt irgendwie schon so ein bisschen zu oft gesehen und wünsche mir da irgendwie auch mal was Neues. Das Gute ist halt natürlich, dass der Film tolle Schauspieler hat und eben einfach toll gedreht ist, sodass man dann irgendwie denkt so, okay, das mag jetzt vielleicht gerade nicht so mit meinem Herzen sprechen, aber ich kann es respektieren. Und so kam ich irgendwie auch so ein bisschen aus dem Kino. Ich hatte eher das Gefühl, dass es so ein Film ist, den ich respektiere und weniger einen, den ich wirklich mag. Und das hat mit Anderson selbst nichts zu tun. Inherent Vice vor 2 Jahren fand ich super. Ja, der ist ja komplett anderes vom Gefühl. Aber The Master zum Beispiel hatte ich schon so ein ähnliches Gefühl. Also vielleicht ist es einfach so dieses, einfach so ein Thema, wo ich denke so, ja, da könnte man jetzt auch mal wieder was Neues zu erzählen.
Da würde ich dir aber widersprechen, denn ich glaube, dieser Film tut ja tatsächlich was Neues. Ich würde nicht sagen, dass wir am Ende irgendwie ein Equilibrium finden, sondern wir sehen ja wirklich irgendwo auch eine Unterwerfung. Also ich glaube, all diese Musenthemen, all dieses Verbrauchen, wir haben in diesem Jahr zum Beispiel über Mother darüber geredet, der diesen Prozess so ein bisschen naturalisiert hat und der sagt, ja, so ist das halt. Das findet ja hier eben nicht statt. Wir haben hier eine Figur, die wirklich extrem merkwürdig ist, die ganz viele merkwürdige Gemengelagen zusammenbringt, die sowas Psychosexuelles hat, also in der diesen ganzen Prozesse immer auch an so eine, an eine Form von Lust und Verlangen gebunden sind, die aber permanent irgendwie auch unterdrückt und zurückgehalten werden in diesem rein sehr protestantischen, asketischen Arbeitsprozess. Wir haben hier diesen Zustand der permanenten Infantilisierung. Also, wenn man diese Beziehung beschreiben müsste, es ist ja auch irgendwie eine, so eine SM-Beziehung. Es ist so ein permanentes gegenseitig Schwachmachen und Kontrollieren und Beherrschen und daraus auch irgendwie so einen merkwürdigen Lustgewinn ziehen. Ich spreche zum Beispiel von dieser voyeuristischen Szene auch, aber natürlich auch von diesen späteren, sehr offensichtlichen Akten der Kontrolle. Und ich glaube, dass wir hier in Alma eine sehr interessante Figur haben. Sie beginnt natürlich als jemand, der ein Konstrukt ist, ein Konstrukt männlichen Begierens. Also sie beginnt als jemand, der nur in Abhängigkeit von ihm existiert. Sie hat zuerst keine Geschichte, sondern sie ist einfach in diesem Café. Und sie existiert zuerst nur als Model, sie existiert nur als Materialteillage. Und nach entsteht so knapp, subkutan, direkt unter der Haut dieses Films, ihre eigene Geschichte, die Version von sich selbst, die wird Teil dieses Houses of Woodcock. Nach und nach identifiziert sie sich auch nicht mehr unbedingt mit ihm, sondern mit dem Haus, mit dem Prozess. Sie beginnt ihn zu steuern, sie beginnt selber auch Schneiderin zu werden, also sie ermächtigt sich. Wir merken, dass sie eine migrantische Geschichte hat, also diese leichten Akzente, die sie irgendwie gerade in der Originalversion hat, die deuten darauf hin, okay, sie kommt aus Europa in dieser Zeit, vielleicht hat sie einen jüdischen Hintergrund, auf jeden Fall sind wir direkt wieder hinter dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben hier wieder so eine Geschichte von Versehrung und von einer Zeit, in der jemand Orientierung suchen. Und Das ist aber hier ein Rahmen, in dem da so eine ganz enge Steuerung und Ritualisierung drauf ist. Und in diesem wächst sie irgendwie nach und nach über sich hinaus. Und ich glaube, dass gerade diese Auseinandersetzung mit diesem Bild des Genius hier ganz interessant stattfindet. Denn natürlich schwingt da immer dieses Bild von Paul Thomas Anderson drin. Dieses junge Genie, das irgendwie mit Mitte 20 seine ersten großen Filmerfolge feiert und dann auch White Elephant Art in klassischer Hinsicht produziert hat. Also so Sachen wie diese an Robert Altman und natürlich auch irgendwie zum Beispiel Sundance mit Kollegen wie Tarantino angelehnten frühen Filme, die dann nach und nach einem eigenen Stil gewachsen sind. Und ich finde diese Gemengelage, die hier abgebildet wird, ganz interessant und tatsächlich auch nicht kalt und irgendwie distanzierend, sondern gerade in der Art, wie dann kleine Bewegungen in dieser Beziehung zum Beispiel zu Cyril und Emma stattfinden, kleine Gesten des gegenseitigen Akzeptierens und auch ganz beiläufig gesagte Sachen, wie die sich dann auf diese Beziehung einwirken, das finde ich wirklich herausragend gemacht.
Hast du eigentlich Woodcock oder Woodcock gesagt? Weil da muss man 2018 schon genau drauf achten.
Woodcock. Vielleicht habe ich sie jetzt ein bisschen zu in die eine Richtung betont. Aber
Schneid ich finde raus. Aber, obwohl du jetzt gesagt hast, man erfährt irgendwie einen Hintergrund von Alma, das finde ich nämlich eben gerade nicht. Also man sieht sie wortwörtlich ins Café stolpern und sofort sind die beiden augenscheinlich Feuer und Flamme füreinander. Aber gut,
das habe ich ja zuerst gesagt, oder? Dass sie zuerst nur seine Konstruktion ist.
Genau. Aber ihren Nachnamen beispielsweise erfährt man erst bei der Hochzeit und ironischerweise wird er ihr dort dann auch direkt wieder genommen, um es mal so auszudrücken. Sie wird ja sogar so komplett von ihm vereinnahmt, dass ein Arzt, der sich im Verlaufe des Films um Reynolds kümmern soll, sie sogar einfach Mrs. Woodcock nennt, obwohl er geht einfach davon aus, dass es seine Ehefrau ist. Also ihr einfach davon ausgeht, dass sie zu ihm gehört, in Anführungszeichen. Und ich finde, sie ist relativ flach gezeichnet. Ich finde auch, das, was Anderson eigentlich so gut kann, ist sehr nah an Menschen zu sein und sehr schöne Bilder von Menschen zu zeichnen, dass man sich ihnen nahe fühlt. Aber ich habe das Gefühl, dass er das in diesem Film zeitweise ein bisschen vergessen hat und versucht hat, Nähe durch Nähe von der Kamera aufzubauen oder durch intensive Voice-Overs oder sowas, weil ich nicht finde, dass man diesen Figuren irgendwie sonderlich nahe kam, was man in vielen seiner anderen Filmen sehr leicht gefallen ist. Und dass das hier sehr kurz geraten
aber
ist.
Aber eine Frage, unterscheidest du dann zwischen, bei der Charakterzeichnung, zwischen viel gezeichnet und trotzdem stark? Weil ich fand trotzdem, dass sie eine unglaublich starke Figur ist. Findest du sie nicht stark?
Auf eine gewisse Weise, aber halt so stark wie ein trotziges, stures Kind stark ist. Also das meine ich ja eben schon, dass beide auf eine ähnliche Art und Weise so trotzig und stur sind. Und es wird ja auch im Film selber angesprochen, dass Alma wird ja auch als Kind bezeichnet. Aber ich meine, Reynolds ist genauso ein Kind. Und irgendwie finden sie auf dieser Ebene zueinander. Also er versucht, seinen exzentrischen Künstlerfilm abzufahren, aber sie grätscht ihm da rein. Und das sind schon starke Momente und auch starke Machtspielchen, die da gespielt werden. Und das will ich ja auch nicht verleugnen. Aber letzten Endes bleibt sie ja von ihm abhängig. So, sie sagt
Szene von ihrer Schwester, die wir noch gar nicht irgendwie in diesem ganzen Gefüge bisher besprochen haben, die ja eigentlich die Mutterrolle eingenommen hat seit dem Tod der Mutter, wenn nicht auch schon davor, wenn es darum ging, der Mutter das Hochzeitskleid herzustellen. Und sie versteht sich ja irgendwann mit Alma relativ ganz gut und steht ja auch in gewisser Weise in der Szene, wo er dann quasi die Scheidung will, steht sie bei Alma, also die Schwester. Und ich finde, dass beide Figuren äußerst stark sind. Das hat mich auch bereits an The Master erinnert, wo Paul Thomas Anderson einfach diese angeblichen Genies holt, sie offenbart und zeigt, dass, ich möchte es jetzt nicht so plump darstellen, aber hinter jedem, in Anführungszeichen, starken Mann steht auch eine starke Frau. So, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass er hier äußerst schwache, zerbrechliche Männer hat, die nur in einer Struktur gegeben von Frauen anscheinend existieren oder funktionieren können und ohne sie komplett quasi nicht können. Und das ist für mich doch schon jetzt relativ fortschrittlich gedacht, zumal der Film ja auch in den 1950er Jahren spielt. Da finde ich es jetzt nicht weit gegriffen, dass der Arzt vermutet, dass sie mit ihm verheiratet ist. Also
Die Frage,
ist halt immer noch ein Period Piece.
Die Frage, ob das jetzt progressiv ist oder nicht, finde ich gar nicht so interessant. Aber diese Konstellation, die Sascha beschreibt, finde ich tatsächlich hier oft gegeben. So dieses, hier sind Männerfiguren auf der Suche nach so Müttern, so Mommy-Issues. Also seine Mutter, er spricht in der ersten Begegnung oder irgendwie beim ersten Date der beiden, spricht er sofort über seine Mutter, die er irgendwie überm Herzen in seinen Anzug eingenäht hat. Und wie schon beschrieben, ist Cyril eine Ersatzmutter und auch Alma wird letztendlich für ihn halt so ein Mutterersatz. Ich finde aber, das Interessante ist, dass diese Sachen nicht komplett irgendwie pathologisiert werden oder als alleinige Erklärung gesehen werden, sondern wir haben hier natürlich eine klare, erkennbare Psychologie und immer wieder werden uns Szenen offeriert, die vor allen Dingen psychologisch funktionieren, die auf der reinen Handlungsebene vielleicht relativ trivial sind, aber die immer halt so eine psychologische Schicht darunter haben, aber hier ist überhaupt kein Interesse da, die Figuren auszuerzählen, sie uns zu erklären, sondern es bleibt so ein ganz starker, unerklärlicher Kern. Also wir verstehen zum Beispiel nie so richtig, was treibt denn jetzt Woodcock? Also ist es jetzt wirklich die Lust an der Kunst oder ist er da nur ein Mechaniker, ist er ein Techniker, der sich in diese Arbeit stürzen muss, um dieses Leben, um die Ziellosigkeit zu ertragen? Wir wissen es nicht. Und diese Leere, das ist, glaube ich, das, was viele von diesem Film fernhält. Diese Idee, dass der Film sich nicht gänzlich erklären will, sondern diese Art, wie wir an Filme herantreten, immer so ein bisschen vernebelt und verschleiert. Ich glaube, das ist auch warum, also zumindest bei mir, als der Film zu Ende gegangen ist, im Kino ganz viele Stimmen waren, die so ein bisschen so, schon vorbei, als hätten sie sich noch so einen letzten Punkt, noch eine letzte Wendung und das letzte Ausrufezeichen gewünscht. Und das verweigert Paul Thomas Anderson uns, als wollte er auch irgendwie sagen, gänzlich können wir solche Menschen oder alle Menschen eigentlich nicht so richtig verstehen. Wir haben hier diesen Rahmen, wir haben hier eine gewisse Grundthematik und ihr könnt dann den Rest davon müsst ihr euch selbst denken, ihr müsst euch selbst das gestalten. Ich glaube, das ist ein Film, der dem Zuschauer unheimlich viel Freiheit lässt in der Art, wie er mit den Figuren interagiert.
Ich hätte nur noch als Punkt, dass selbst wenn ihr sagt, das sind starke Frauenfiguren und dass sie beide mütterlich sind, in dem Leben einer Mutter dreht es sich ja oft um eines, nämlich um das Kind. Und in diesem Sinne beansprucht halt Woodcock zwei Mütter gleichermaßen, sodass sich deren Leben ja fast ausschließlich nur noch um ihn dreht. Und alles, was sie ihm entgegenbringen, sind Trotz- und oder Disziplinierungsmaßnahmen. Und selbst wenn das starke Frauenfiguren sind, letzten Endes ist er der Dreh- und Angelpunkt derer Leben.
Ich würde jetzt argumentieren, ich kann nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube aber, dass diese Menschen stärker an der Idee, an dem, was er repräsentiert, hängen, als an ihm als spezifische Person.
Ja.
Und das finde ich halt, glaube ich, das Interessante, dass wir hier in Paul Thomas Anderson Film seit There Will Be Blood immer so eine merkwürdige Korrespondenz zwischen den Ideen und den größeren Fragen, die diese Figuren darstellen, und ihnen selbst darstellen. Und wir nie genau wissen, lieben diese Personen im Film oder hassen diese Personen im Film den Menschen oder die Idee? Und das ist auch eben Teil dieser Unsicherheit, dieser Irritation, die von diesen Filmen auf das Publikum ausgeht.
Genau, ich finde auch gar nicht, dass das jetzt in so eine Kategorie von richtig oder falsch gehen sollte. Ich glaube auch einfach, dass diese Figuren akzeptiert haben, wenn sie an diese Idee glauben wollen, da gehe ich komplett d'accord, dann haben sie akzeptiert, dass sie halt so leben müssen. Und ich finde ja auch, dass er in seiner Arbeit eigentlich relativ offenbart wird. Er kotzt Leute nur an, er ist unfreundlich, die ganzen Frauen um ihn herum, die er engagiert hat in seinem Haus, machen für ihn all die Arbeit. Er sitzt eigentlich nur die ganze Zeit da und malt Sachen in sein Büchlein rein, von denen ich auch schon immer bei Karl Lagerfeld gedacht habe, naja toll, und das soll jetzt ein Kleid werden, reichen diese Zeichnungen aus? Also irgendwie muss ja dann nochmal so ein Schritt kommen dazwischen, wo man dann tatsächlich dran geht. Und dann, wie gesagt, ich glaube, er ist einfach nur so diese Front, der hat ja auch so einen passenden Namen, Woodcock, ist ja ein Woodcock London wird eingenäht, ja. Er hat den passenden Namen, er hat das passende Aussehen, er ist der hübsche Mann, der halt in den 50er Jahren in dieser noch männerdominierten Wirtschaftswelt halt genau dann halt eben die Kontakte sucht. Es kommen ja auch Frauen, sind ja die hauptsächlichen Kunden bei ihm, die er dann bezirzen soll. Und all das funktioniert. Er ist eigentlich dieses Kind, das toleriert wird, sodass das Ganze läuft. Ich finde es jetzt gar nicht interessant, das Ganze in richtig oder falsch einzuordnen, sondern einfach, dass die Figuren dann, warum und wieso, das dann halt einfach dann ertragen oder damit leben und wie sich's dann entwickelt. Also, und das finde ich eigentlich interessant. Das hat der Film gut gemacht.
Ja, ich persönlich wollte es ja nicht in richtig und falsch einordnen. Ich will nur sagen, dass es meiner Meinung nach nichts Neues ist und nichts Bahnbrechendes. Und auch die Idee dahinter finde ich nicht sonderlich bahnbrechend. Ich finde an dem Ganzen irgendwie nichts Neues und auch nicht weit entfernt, auch wenn es ein bisschen gemein klingt, an einem späteren Thema, was wir in dieser Folge besprechen. Also bei The End of the Fucking World zum Beispiel.
Oh, da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Dann wollen wir doch mal schnell weitermachen.
Das klingt ja mega organisch, Alex. Oh, da bin ich aber gespannt.
Das
da müssen wir aber schnell
drin.
Mal weitermachen. Ja, das möchte ich auch.
Der Seidene Faden läuft seit 1. Februar im Kino. Olympus Mons ist der Name eines Berges auf dem Mars, an dessen Fuß eine russische Mission in Christoph Becks gleichnamigen Comic die Überreste von etwas entdeckt, das eigentlich nur ein außerirdisches Raumschiff sein kann. Einen ähnlichen Fund machen Taucher auf der Erde tief in der Barentssee. Ein Hellseher in Iowa glaubt zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Eine Filmcrew in der Türkei sucht nach angeblichen Wrackteilen der Arche Noah auf dem Ararat. Und was hat das Ganze mit Columbus zu tun? Christoph Beck hat sich mit Comics wie Bunker, Karthago und Prometheus einen Namen gemacht und gehört zu einer Reihe franko-belgischer Autoren und Zeichner, für die sich in Deutschland vor allem der Splitter Verlag stark macht. Sascha, was fasziniert dich an dieser Comicschule und wie fandest du Olympus Mons?
Mich fasziniert zum ersten einmal, dass Comics in Frankreich ganz groß gefeiert werden und irgendwie so auch wesentlich zentraler in der gesellschaftlichen Mitte stehen als bei uns oder in anderen Ländern. Inzwischen haben dort auch, wie in allen anderen Märkten, die Mangas auch mehr als die Hälfte übernommen, aber Comics bleiben in Frankreich immer noch was ganz Großes, einfach aufgrund auch der Geschichte. Und was mich ganz besonders an franco-belgischen Comics interessiert, das kann man jetzt schwer zusammenfassen, ich möchte auch nicht die ganze Geschichte jetzt aufzählen oder irgendwie durchkämmen, aber mich interessiert vor allem halt der realistische Ansatz, der dort immer wieder zu finden ist, dass halt die ganzen Panels tatsächlich so detailliert wie möglich gezeichnet sind und Geschichten erzählt werden, die eben nichts unbedingt mit Superhelden zu tun haben müssen, was ja im Prinzip das große Thema auf der anderen Seite des großen Teiches immer war. Und Christoph Beck macht da hat da so einen realistischen Stil gefunden mit so einem Science-Fiction-Spin und das funktioniert seit einigen Jahren wunderbar und ich bin immenser Fan seines Comics Prometheus und habe da so quasi über ihn reingefunden und lese seitdem eigentlich alles, was er rausbringt. Olympus Mons steht jetzt in der Tradition dieser Comics und hat leider auch ein paar Elemente, die ein wenig redundant wirken, wenn man bereits die anderen Comics gelesen hat, die er rausgebracht hat. Es erinnert mich wieder so an Filme wie Deep Impact, Armageddon oder Jurassic Park, Aliens, also im Aufbau und der Bandbreite der Figuren, die man dort sieht und die einem dann das Abenteuer quasi erklären sollen, weil das hat so ganz unterschiedliche Aspekte. Man hat da so ein World oder so World Hopping, wie nennt man es? Globe Hopping, wie auch immer, ne? Also so ein Herumreisen auf dem Globus hier, da und da und hier geht man sogar auf einen anderen Planeten und erzählt da eine Geschichte und gut, am Ende geht's halt einfach wahrscheinlich um eine Alien-Invasion, deshalb hat man hier auch diesen Columbus-Geschichtsvergleich von Stephen Hawking, der ja auch mal gesagt hat, wenn Aliens zu uns kommen, dann wird es uns so gehen wie den Ureinwohnern des amerikanischen Kontinents, also der versucht ja schon seit Jahren dagegen zu argumentieren, dass wir Signale ins All senden und es ist halt jetzt momentan noch relativ schwer abzusehen, wohin dieser Comic gehen wird. Band 1 ist halt immer bei Beck damit beschäftigt, das Mysterium einzuführen. Deshalb weiß man noch nicht, was jetzt kommt. Es lässt sich noch nicht absehen, ob das ein guter Comic wird. Was mir wieder ganz gut gefallen hat, sind die Zeichnungen von Stefano Raffaele. Das ist ein häufiger Zeichner, der bei Beck die Storys illustriert und ja, manchmal sieht man so ein paar Inspirationen, also eine der Figuren ist mir wieder aufgefallen, sieht aus wie Justin Theroux, der Schauspieler. Das sieht man relativ häufig. Ich habe das Gefühl, dass die Comics oftmals sehr schnell fabriziert werden, aber insgesamt gefällt es mir dann trotzdem immer noch besser als so mancher Marvel-Comic aus den USA, weil man hier wirklich sieht, es wird jetzt vielleicht an manchen Stellen eine Inspiration abgegriffen, aber es wird jetzt nichts abgepaust oder die Panels werden tatsächlich halt voll gemalt und sind halt nicht irgendwie so einfach im Hintergrund ausgefüllt mit einer Farbe. Also da sieht man, das ist keine Massenware und Ja, das Ganze basiert ja in gewisser Weise auf einem realen Fund. In der Barentssee gab es ja auch vor einigen Jahren diese komische Struktur auf dem Meeresgrund, wo man auch gedacht hat, das sieht aber aus wie der Millennium-Falken auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Deshalb in meinem Headcanon ist das jetzt einfach mal hier dieser Comic. Ich weiß ja, dass ihr keine großen Fans dieser Comics seid, habe ich zumindest mal das Gefühl gehabt. Ich wollte trotzdem mal besprechen, ob euch das gefallen hat, was euch daran stört, und weil das halt so ein, ja, großes Fandom von mir ist.
Ich fand, das war kurzweilig. Also ich finde, diese Blockbuster-Vergleiche, die Sascha angebracht hat, sind ja schon treffend. Also das ist ein Blockbuster-Comic, der sehr rasant erzählt, also der diese Schauplätze ja auch wirklich mit fast so einer gewissen Hektik abarbeitet, der sehr viele verschiedene Plots gleichzeitig aufmacht, und zwischendurch dachte ich dann, okay, ist das vielleicht nicht ein bisschen überladen? Die Figuren bleiben halt sehr archetypisch und schemenhaft, aber ich glaube, es geht auch mehr darum, so einen Gesamtprozess darzustellen. Und ich muss sagen, natürlich kann man jetzt noch schwer einschätzen, in welche Richtung das geht, aber ich muss sagen, so diese 50, 56 Seiten durchzulesen, war unterhaltsam, fand das ganz nett gemacht. Ich hab da jetzt nichts gefunden, an dem ich mich besonders gestört habe. Ich fand vielleicht wieder das Bild von internationaler Politik ein bisschen verkürzt. Da sind dann die Amerikaner, die irgendwie ganz heldenhaft sagen, nein, wir schicken niemanden auf den Mars, und die Russen sagen, ja, uns ist das egal, wir opfern auch gerne Leute dafür, dass der wissenschaftliche Fortschritt kommt. Da ist das Bild von internationaler Politik vielleicht ein bisschen einfach, aber mein Gott. Insgesamt war es einfach sehr konzentriert auf das Wesentlichste, ist fast so eine Skelettstruktur von Geschichte, und das fand ich ganz solide, und diese Zeichnung dazu fand ich ansprechend. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht hingehen und religiös jeden Band davon nachkaufen, diese ganzen Geschichte folgen, aber das stellt hier jetzt auch kein Ärgernis dar für wie manche andere Sachen, die ich für diesen Podcast lesen, schauen oder hören musste.
Und du, Michaela?
Ja, also ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen, weil, also ich kannte vorher noch nichts von dem Autoren oder aus dem Splitter Verlag. Ich gehöre auch eher zu den gotteslästerischen Manga-Lesern. Ich weiß nicht, ob es das Wort gotteslästerisch gibt. Aber habe den an sich schon gerne gelesen. Also ich habe schon Schlimmeres gelesen, glaube ich. Aber ich habe wirklich nicht so viel dazu zu sagen. Ich fand das Storytelling interessant, also für das Exposé, weil man halt immer wieder zwischen den verschiedenen Orten und Szenen wechselt und die dann auch farblich immer eine andere Prägung haben. Ja, fand ich gut aufgebaut, aber ich habe wirklich nicht so viel dazu zu sagen. Also nett. Mhm.
Also was bei mir, glaube ich, der dominanteste Gedanke war, während ich das gelesen habe, ist, dass ich gedacht habe, das ist echt das Palpigste, was ich seit langem gelesen habe. Also was habe ich neulich? Neulich habe ich mal den zweiten Band von der Foundation-Reihe von Asimov gelesen. Das war so ungefähr so ein bisschen so in dem Gedanken, also das Spiel, es spielt ja irgendwie 2026 oder so, aber es könnte halt sehr gut auch in den 50ern spielen oder so, finde ich.
Ja.
So wie die Menschen reden, so die Charaktertypen, die so dargestellt werden, immer diese kernigen Männer und so. Und auch so ein bisschen sowas so, wie die Medien funktionieren zum Beispiel. Also es gibt ja diesen Taucher, der sich dann eben immer wieder entscheidet, da runterzutauchen zu diesem Wrack, um mehr rauszufinden. Und dann gibt es immer Medien, die immer über ihn berichten. Und das hat halt eher sowas von Daily Planet oder so, als von wie jetzt Medien heute, geschweige denn eventuell irgendwie in 10 Jahren funktionieren könnten. Und dann fand ich es tatsächlich so, es ging dann irgendwann so weit, dass ich dachte, die Figuren, also gerade diese Männerfiguren ähneln sich so sehr, dass sie sich irgendwie außer durch ihre Umgebung, wo sie jetzt gerade spielen, kaum unterscheiden. Und das ist kurzweilig. Kurzweilig ist genau das richtige Wort. Das hat Lukas, glaube ich, gesagt eben. Aber es hat mich dann auch irgendwie so dauerhaft nicht angesprochen. Was ich allerdings wiederum sehr positiv finde, gerade im Vergleich mit amerikanischen Comics, ist halt dieses DIN A4-Format ist witzigerweise, finde ich, was, wo man wirklich sieht, es sorgt dafür, dass die Panels anders aufgeteilt sind, anders funktionieren, selbst wenn man es, wie ich, im Guided View als digitales Comic liest, merkt man, da ist irgendwie mehr Platz für Entfaltung als in diesem typischen amerikanischen Grid. Und das alleine irgendwie sorgt so ab und zu ein bisschen für eine andere Art von Leseerlebnis, aber ich hoffe, es gibt bessere Vertreter dieses Genres, weil davon fand ich es jetzt dann insgesamt doch sehr durchschnittlich.
Habt ihr es alle digital gelesen?
Mhm. Ja.
Weil ich habe es ja auch zuerst digital gelesen und dann kam noch, Gott sei Dank, vor Podcastaufnahme meine Kopie in Papierform und da habe ich es nochmal durchgeblättert und da fand ich es doch ein bisschen besser, ehrlich gesagt, weil dann tatsächlich auch diese Panels besser poppen. Also es ist natürlich das eine, ich mag beides, ne? Ich mag beides. Ich mag Panel-to-Panel-View, vor allem bei solchen Comics, die oftmals mit einem Mysterium spielen, damit man halt nicht weiß und beim Umblättern, jetzt kommt das Raumschiff da und jetzt muss ich noch die Seite durchlesen, wo sie quasi so erstmal mit großen Augen schauen und ich sehe es quasi schon auf der rechten Seite, ja, es ist das Raumschiff da, das am Berghang hängt. Und auf der anderen Seite finde ich es dann aber auch besser, wenn man dann tatsächlich mal das Ganze noch tatsächlich in der altmodischen Version liest, weil dann hat man tatsächlich, wenn beim Umblättern manchmal auf einer rein künstlerischen Ebene diesen Überraschungseffekt, dass man sagt, ach guck mal da, hier, da ist die Splashpage, wunderbar, einwandfrei, groß, man kann wirklich draufschauen und auf dem Papier ist es einfach nochmal ein bisschen was anderes als digital, weil dieses Zoomen und so weiter, das ist zwar alles schön, was man heute machen kann, dann halt noch in das einzelne Panel reinzoomen, aber ich finde, dass die Comics ja erstmal mit dem Gedanken geschaffen werden, was kommt jetzt auf diese Seite, wie auch immer sie groß ist.
Sind in der Printausgabe die Dialoge weniger klischeehaft?
Nee, das ist ja per Design. Also mich
deswegen,
stört das.
Das muss ich auch sagen, den Eindruck hatte ich auch. Also ich wollte das jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht geglaubt, so Christoph Beck glaubt jetzt, er erzählt eine mega realistische Geschichte, dummerweise
klar,
so
rauskommt.
Das ist
ja eine Stilisierung, aber trotzdem.
Da wird hier alles mit Samthandschuhen angepackt, um meine Gefühle nicht zu verletzen, weil ich das so abfeiere, oder wie? Es ist alles per Design. Ich habe noch nie ein Interview gelesen mit Christoph Beck, aber ich glaube einfach, das sagen zu können, basierend auf all den Comics, die ich von ihm gelesen habe, die sind alle so. Ich finde auch, dass die Männer sich immer ähneln. Die Männer sind immer total diese kernigen Typen, wie eben angesprochen wurde. Und die sollen sich auch nicht groß unterscheiden. Es geht eher um dieses große Ganze, um dieses Blockbuster-Feeling in Comicform. Und da werden halt über Figuren hinweg Sachen erzählt. Die Medien sind halt einfach noch so leicht und eindimensional aufgebaut, weil es nur darum geht, eine Nachricht an den Leser oder eine Nachricht an den Leser zu übermitteln oder innerhalb der Geschichte irgendeine Handlungsstrang voranzutreiben. Also darum geht es. Es geht nie darum, dass etwas wirklich tatsächlich realistisch abgebildet wird.
Es geht um Exposition, klar.
Es geht wirklich rein um totale Exposition, wie man sie in den Blockbustern findet und dann am Ende in Band. Und was weiß ich, 7 oder 8 geht's dann endlich mal los und dann gibt's Action und das sieht halt geil aus und ich bin mir absolut bewusst, dass das keine hohe Kunst ist, aber ich feiere das brutal ab, weil es mir halt gefällt und es solche Filme halt nicht mehr wirklich viel gibt, ne? Also in der Masse schon, aber nicht mehr in der Qualität der Ideen und da vermisse ich so ein bisschen die 90er Jahre und das ist so das Feeling, das in den Comics für mich dominiert, dieses Feeling der 90er Jahre Blockbuster.
Ich finde ja diese Perspektive, die wir da einnehmen, eigentlich ganz interessant, diese Makroebene. Also wir sind ganz weit weg von dem einzelnen Mensch. Der Mensch ist nur Teil von so einem Gesamtprozess. Und deshalb sind die Figuren wahrscheinlich auch in vielen Fällen so seltsam, ja, gestreamlined. Also das sind ja keine Filmfiguren, sondern die sind eher so auf dem Level von so Videospielcharakteren. Also so kurze Haare, Bart und sehen halt genauso aus, wie man das in so einem Zusammenhang dann halt irgendwie auch erwarten würde. Aber dieser Abstand, der halt versucht, die Menschheit als Ganzes eher als Figur zu etablieren und so diese Prozesse in den Vordergrund stellen will. Das finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz. Ich musste vielleicht so ein bisschen denken an Denis Villeneuve und Arrival, der ja auch so ein bisschen ähnlich erzählt, der auch so eine ähnliche Distanz zu den Menschen aufbaut einfach.
Das kann ich überhaupt nicht sehen. Also Arrival ist einer meiner Lieblingsfilme und kann ich vielleicht im Anfang wiedererkennen, aber dann, wie die Geschichte sich ja entwickelt, ohne jetzt was zu spoilern.
Ich meinte nur in der ursprünglichen Perspektive.
Ja, okay. Von mir aus. Aber selbst da beginnt der Film ja schon anders. Also, nee.
Ja,
also,
gut, das stimmt natürlich.
Ich sehe halt wirklich ganz stark diese Verwandtschaft zu, und das ist, passt ja auch zu
Armageddon und
zu den Comics in Frankreich generell, die ja, glaube ich, auch ursprünglich viel in Zeitschriften als Fortsetzungsgeschichten erschienen sind. Das ist halt wirklich mehr so dieses Bahnhofskiosk Groschenroman-Feeling so ein bisschen auch hat, ganz bewusst, also
wie Arrival eben.
Wenn ihr euch mal dieses Comic anschauen wollt oder vielleicht andere, also der erste Band von Olympus Mons heißt Anomalie 1 und ist am 1. Februar im Splitter Verlag erschienen. Die anderen Sachen von Christoph Beck und seinen Kolleginnen und Kollegen gibt es dort ebenfalls. James ist 17. Und ziemlich sicher, dass er ein Psychopath ist, weil er besonders gerne Tiere umbringt. Alyssa ist genauso alt und genauso frustriert von ihrem Leben. Kurz nachdem die beiden aufeinandertreffen, beschließen sie auch schon, gemeinsam Reißaus auszunehmen, wobei James den Hintergedanken hat, Alyssa zu töten. Die Serie The End of the Ing World basiert auf einem Comic von Charles Forsman. Das Drehbuch stammt von der Autorin und Schauspielerin Charlie Covell. Michaela, war die Serie was für dich?
Nicht so. Ich fand diese Serie streckenweise wirklich unerträglich, weil diese Charaktere einfach nur krasse Klischees sind, die man schon zu tausenden Malen gesehen hat. Man hat die launische Teenagerin, die mit ihrem Elternhaus nicht so zufrieden ist, die ihre Schwächen hinter impulsiven Ausbrüchen und Rebellionen versteckt, und halt den Loner-Boy, der denkt, er sei ein Psychopath, Soziopath, was auch immer, und mit halt tragischer Backstory. Und ich finde, viele Elemente, die da drin sind, gab's schon vorher, wurden schon besser gemacht. Ich finde, Skins ist, was rebellische Teenager angeht, da wurde eigentlich auch schon fast jedes Thema besser behandelt. Und ich finde, bis auf die Grundprämisse, mit der der Film beworben wurde, sprich, der Protagonist denkt, er hätte das Bedürfnis, töten zu wollen und so, die sich halt relativ schnell in der zweiten, dritten Folge oder so auflöst. Das war das einzig Interessante. Und dann hat man eigentlich nur noch eine Aneinanderreihung von Klischees und schrecklichen Dialogen, die auch schrecklich klischeehaft sind. Ich fand es wirklich schrecklich.
Sascha, du nicht, oder?
Nee, gar nicht. Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Natürlich steht das in einer gewissen Tradition von so Ausreißer-Stories, aber ich fand, das war eine nette kleine Show mit tollen Schauspielern. Ich fand Jessica Baden schon super in The Lobster, Alex Lawther fand ich in einigen Sachen schon relativ gut. Der ist in den letzten paar Jahren immer so ein bisschen unterm Radar geflogen und kommt jetzt mit einer Netflix-Serie so ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ich fand den Soundtrack von Graham Coxon, der hat den neu geschrieben teilweise, werden aber auch einige Popsongs mit eingebunden, den fand ich sehr unterhaltend. Ich finde, das Ganze schaut sich wie so ein Film und es könnte auch gut einer sein mit einer gewissen Überlänge. Weiß nicht, ob es dann besser oder schlechter funktionieren würde, aber mir hat allgemein so der Anstrich ganz gut gefallen. Also die Figuren haben passende Kostüme. Ich fand besonders die Jacke bei Alyssa sehr passend. Es hat so diesen vorlauten, bitchigen Ton von ihr so ein bisschen unterstrichen. Das fand ich eine schöne Addition. Die Landschaftsaufnahmen in den Übergängen waren immer schön gemacht, dafür, dass es in einem der hässlichsten Länder der Welt gedreht wurde. Dann fand ich diese Flashes ganz schön, die eingebaut werden, wie diese diese Intrusionen halt darstellen sollen, die halt die Figuren, also hauptsächlich James, fühlen. Ich fand's gegen Ende nicht mehr ganz so toll wie am Anfang. Es hätte wahrscheinlich auch 6 Folgen gebraucht statt 8. Dann wäre es ein bisschen stringenter, interessanter gewesen, hätte man das eine oder andere rausnehmen können, was das Ganze gestreckt hat. Und das Ende hat mir halt sehr missfallen. Ich möchte es jetzt nicht spoilern, aber es gibt einen Film, der im letzten Jahr erschienen ist, der heißt Baby Driver. Und ich finde, dass das Ende, sofern es hier keine zweite Staffel geben ich weiß nicht, ist eine zweite Staffel geplant? Ich habe noch nichts gehört. Ich glaube, es wurde auch noch nichts erzählt von Netflix-Seite oder so. Oder von Channel 4, wie auch immer. Ich finde, dass das Ende von Baby Driver würde viel besser hier zu dieser Serie passen. Und ich habe mich echt geärgert, dass es da ist das gespoilert, wenn ich sage, es gibt kein Happy End? Naja.
Es bleibt schon. Ja auch so ein bisschen offen eigentlich, oder?
Ja, es ist mir zu offen, sagen wir so. Es ist mir zu offen. Ich hätte mir hier lieber eine definitive, aufmunterndere Sache als Ende gewünscht, als jetzt, ja, so dieses offene, unbefriedigende Ende, wo man nicht weiß, was man jetzt damit anfangen soll. Also das hat mich ein bisschen geärgert. Ansonsten bin ich eigentlich jetzt weder verärgert noch total begeistert zurückgelassen worden. Ich würde das vielen Leuten empfehlen, einigen in diesem Podcast sicher nicht, aber aber ich finde, das kann man sich schon mal anschauen.
Ja, ich glaube, Michaela und ich haben uns diese Woche, ohne uns abzusprechen, irgendwie teilweise ähnlich gefühlt. Ich finde auch, dass das hier bei The End of the Effing World halt so ein Narrativ wieder aufgreift, was man halt auch schon öfter gesehen hat und was inzwischen ja sogar so einen Namen hat, irgendwie so, ne, die Broken Toys, also so die Kinder, die irgendwie eine schlechte Kindheit hatten und dadurch ist ihnen irgendwo eine Sicherung durchgebrannt. Und deswegen machen sie krasse Dinge und die werden dann auch so Tarantino-mäßig, sag ich jetzt mal, inszeniert. Und dann am Ende gelingt es sozusagen den Filmemachern darin, irgend so eine verletzliche Menschlichkeit zu offenbaren, aber trotzdem. Und mit der soll man sich dann als Zuschauer identifizieren. Und da finde ich halt einfach, The End of the Fucking World ist da fähig und stimmig produziert. Also in sich irgendwie, aber es hat halt dieser ganzen Geschichte so seit Catcher in the Rye irgendwie nicht mehr viel hinzuzufügen. Also, mit zwei Ausnahmen und die würde ich gerne noch kurz nennen und dann bin ich auf Lukas Meinung gespannt. Und das eine ist, es gibt zwei Voice-Over. Das finde ich einigermaßen beachtenswert, denn die Serie nimmt tatsächlich Wechsel zwischen den beiden Figuren die Perspektive. Das fand ich sehr angenehm und vor allen Dingen auch, dass es eben nicht nur die männliche Perspektive ist, wie das halt häufig so ist. Und die zweite Sache, die ich gut fand, war, dass es Nebenfiguren gibt, die ich teilweise deutlich interessanter fand als die Hauptfiguren. Also ohne zu sagen, warum, ist es so, dass irgendwann ein Polizistenduo den beiden auf den Fersen ist halt und also zwei Frauen und die anscheinend auch eine gemeinsame Geschichte haben, die nie so hundertprozentig angesprochen wird und so. Und da habe ich gedacht, Mensch, das macht die Serie eigentlich in dem Moment dann interessant. Immer wenn die Handlung zu den beiden sprang, habe ich gedacht, oh, von denen möchte ich eigentlich mehr sehen. Die anderen beiden ist mir so ein bisschen egal, wie es denen weitergeht. Aber auch in anderen Nebenfiguren habe ich das Gefühl gehabt, so die Seitencharaktere, die eben nicht so stark diesen relativ bekannten Klischees entsprechen, die waren schön. Leider aber eben die Haupthandlung nicht. Lukas.
Ja, für mich war das so ein bisschen so der Second-Hand-Laden unter den Serien. Man nimmt sich hier ganz viele bekannte Elemente und dann hängt man die da irgendwo hin und verstreut die so ein bisschen und man erkennt die ganze Zeit Sachen wieder. Man denkt ästhetisch halt irgendwie sehr stark an das amerikanische Indie-Kino. Also gerade zum Beispiel, wenn alle Besitztümer oder zum Beispiel auch die ersten Opfer von James so in so Top-Down-Aufnahmen halt dargestellt werden, dann muss ich sofort an Wes Anderson denken. Ich muss an The Graduate denken, in diesem Art, wie der Generationenkonflikt erzählt wird, wie diese Vorstadt, der man entkommen will, erzählt wird. Erstaunlicherweise sieht auch dieses Großbritannien hier wirklich exakt aus wie die USA aus diesen Indie-Filmen der letzten Jahre. Und das war mir ästhetisch alles so ein bisschen zu einfältig und zu uninteressant. Dann haben wir noch so ein bisschen Dexter dabei und vielleicht so ein bisschen, ja, so Bonnie und Clyde oder modernere Versionen davon. Und es entsteht wenig Eigenes. Das habt ihr ja schon alle angesprochen. Mich haben diese Figuren relativ lange genervt. Gerade nach der ersten Folge war ich kurz davor, einfach zu sagen so, hey, ich kann denen in der Folge auch einfach erzählen, okay, ich hatte keinen Bock mehr, das anzugucken. Ich fand's doof. tatsächlich hat sich dann nach und nach dann doch hier und da mal wieder eine interessante Idee gezeigt. Und ich fand diese Zärtlichkeit, die über diese beiden Figuren, die sich so umeinander umkreisen, dann doch gelegentlich irgendwie so ein bisschen rührend zumindest. Aber ich würde sogar Sascha noch sagen, dass er nicht weit genug geht. Ich habe keine Ahnung, warum das eine 8-Folgen-Serie ist, wenn es auch einfach hätte ein Film sein können. Das hätte genauso gut funktioniert. Das scheint so halt dieses Netflix-Diktat oder halt das Channel 4-Diktat zu sein. Das scheint dieser Zeitgeist zu sein, der sagt, dass alles eine Serie sein muss, während hier gerade genug Stoff ist, um halt einfach einen ganz normalen, abendfüllenden Spielfilm zu erzählen. Und das fand ich so ein bisschen ärgerlich und unnötig. Und insgesamt, es war nicht das Schlimmste, was ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe, aber ich fand den Humor nicht lustig. Ich fand diese Geschichte emotional nur sehr selten emotional involvierend und es hat mich halt zurückgelassen mit so einer Mischung aus Frustration und danach jetzt so eine, ja, wenig wohlwollende Gleichgültigkeit. Das ist ja sowieso, glaube ich, eines der Themen dieser Sendung, Gleichgültigkeit.
Ich fand auch, was Alex angesprochen hat, diese Side-Story mit den Polizistinnen, fand ich auch immer total toll und war vielleicht auch einer der Gründe, der mich dann irgendwann bei der Serie hat bleiben lassen. Ich finde auch, der Film, also ich glaube, das war mit das Erste, was ich gesagt habe, nachdem das kurze Serienvergnügen dann vorbei war, weil eine Folge geht ja auch nur so um die 20 Minuten, also auch recht kurz, war, glaube ich, eines der ersten Dinge, die ich gesagt habe, war so, ja, das war irgendwie jetzt wie ein Film. Also es hätte eigentlich auch 100% ein Film sein können. Man hätte ein paar Sachen rausstreichen können und jo, man hätte einen Film gehabt. Ich fand, eine Szene fand ich recht rührend. Das war, als die Protagonistin auf einer ihrer Wirrungen in einem Laden von einem Ladendetektiv erwischt wird. Und das war eine schöne menschliche Begegnung, fand ich, aber ja, wurde dann wieder durchbrochen durch von alten Mustern von ihr. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich auch alles zu der Serie gesagt, was ich sagen konnte.
Also ich fand das Episodische eigentlich ganz attraktiv. Die Story bietet es ja an. Und ja, es könnte ein Film sein, aber der würde sich dann sehr episodisch anfühlen. Und
ja, aber Moment, Episodische kommt ja dadurch, dass es immer so komische Schleifen durchläuft. Also wenn man zum Beispiel an diese Folge, wo sie diese am Anfang Sachen verbrennen denkt, dann zeigt der Film das, die Serie das und springt dann wieder zurück. Und ja, auch ihre Beziehung durchläuft halt immer wieder diese Schleifen. Und ich bin so, das ist natürlich die Methode, das ist der Modus, in dem der Film erzählen will. Aber wäre das wirklich notwendig? Also durch dieses Serielle kommt halt so was Repetitives dazu.
Notwendig ist grundsätzlich nichts. Also die Serie an sich wäre auch nicht notwendig gewesen. Aber es ist halt der Stil, für den sich die Macher entschieden haben. Und so ist es halt. Und dann kann es dir gefallen oder es kann dir nicht gefallen. Das haben wir ganz oft.
Ich unterstreiche, du hast absolut recht, diese Serie war nicht notwendig.
Ja. Ich habe eher den Eindruck gehaft, dass das vielleicht auch durch dieses Comichafte kommt. Also
ja,
ich weiß nicht, ob es eine Graphic Novel ist oder ob es halt auch in 6 oder 8 Bänden ursprünglich erschienen ist, ist ja häufig so bei so Limited-Serien. Und daran hat es mich irgendwie erinnert. Man fängt halt immer mit einem irgendwie eindrucksvollen Bild an und spult dann im Zweifelsfall ein bisschen zurück. Das ist ja jetzt wirklich keine neue Erzählidee, aber ja.
Ja, mich hat das an Scott Pilgrim erinnert. Ich habe jetzt den Comic, also die Comicvorlage hier nicht gelesen, aber Scott Pilgrim war so ein Film, den man auch gut und gern und wahrscheinlich auch besser in einer kleinen Serie erzählt hätte. Und hier finde ich das halt eben auch passend. Für mich macht das Sinn, dass das eine Serie wurde und dass man da halt eben auch ein bisschen stilistisch dann halt spielen kann, in unterschiedlichen Episoden unterschiedliche Sachen anwenden kann, sodass dann auch ein gewisser Wechsel darin ist und dass das nicht sonst so ein Bruch in so einem Film ist. Und ich fand auch die Episodenlänge sehr, sehr, ich fand das zum Genießen, ehrlich gesagt. Also die ersten 20 Minuten dieses Piloten, danach habe ich echt gesagt, okay, geil, möchte ich noch mehr haben. Und am Ende jeder Episode kommt auch immer so ein schöner Pop-Rock-Song, wo man denkt, ach geil, ja komm, ja noch eine. Und vielleicht hat Netflix jetzt gewonnen, vielleicht nimmt Lukas jetzt schon direkt die Rüstung und sagt, Gott, ich muss jetzt direkt wieder gegen Netflix ankämpfen. Aber genau immer. Das, ja, ich bin ja eigentlich bei dir, aber hier hat es mir echt gut gefallen. Und manchmal reicht das auch, finde ich. Also
Also als jemand, der Scott Pilgrim übrigens tatsächlich sowohl gelesen als auch gesehen habt, muss ich sagen,
jetzt kommt.
Es lohnt sich sehr, den Film zu gucken, denn er konzentriert das, was irgendwie so zu meandrierend und ein bisschen zu chaotisch in den Comics erzählt wird. Also ich glaube, Verdichtung tut bei vielen Geschichten gut und das hier ist zum Beispiel eine davon.
The End of the Effing World hat 8 Folgen und ist in Deutschland seit dem 5. Januar auf Netflix abrufbar. Und jetzt gibt es wieder von jedem uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten 2 Wochen. Sascha, du darfst heute anfangen.
Ich empfehle ein Buch. Ich empfehle ein Science-Fiction-Buch. Ich bleib beim Thema heute, nämlich Dry World, die trockene Welt, Teil 1 von Ben Kaplan. Es wird leider nie einen zweiten Teil geben, weil Ben Kaplan vor wenigen Wochen gestorben ist. Ben war ein Mitglied meines Lieblingspodcasts, nämlich dem Filmdrunk Filmpodcast. Podcast auch oft genannt, aber wahrscheinlich findet man ihn besser unter Filmdrunk Podcast. Es geht darum, dass im Jahr 2009, Ende des 21. Jahrhunderts, gibt's kein Wasser mehr auf der Welt. Das Ganze liest sich so ein bisschen wie Blade Runner gemischt mit Mad Max. Es gibt Nanotechnologie, aber auch Plasma-Rifles und fliegende Autos. Das Ganze ist sehr futuristisch angehaucht. Es ist jetzt nicht der größte Roman, den ich gelesen habe und auch wahrscheinlich nicht der beste. Aber er hat eine interessante Prämisse und wer das Ganze nicht mag, der kann sich Ben Kaplans, Tagebuch wahrscheinlich durchlesen, nämlich das Tagebuch eines Uniballers, also eines Mannes mit einem Hoden, mit einem Ball, weil Ben Kaplan ist leider an Hodenkrebs gestorben und hatte zuvor zunächst einmal nur einen Hoden entfernt bekommen und hat dann quasi die ganze Story aufgeschrieben und das ist halt so eine Mischung aus Self-Help, Last Words und Tagebuch. Das finde ich auch sehr schön. Also einfach mal schauen, Ben Kaplan, ein großartiger Typ mit einem einzigartigen Humor und einer großen, großen Liebe für Science Fiction. Er durfte auch, Gott sei Dank, vor seinem Ende noch einmal Blade Runner 2049 schauen. Das war so ein extra Screening, wo das Ding halt auf einer DVD geliefert wird, noch vor Release des Films. Und ich vermisse den. Also das ist auch mehr so ein ganzes Ding. So Ben Kaplan, ich salutiere dir.
Alles klar. Lukas?
Ich empfehle ein Buch, über das ich eigentlich im Podcast sprechen wollte, aber das hat sich dann halt leider nicht ergeben, und zwar Die Ermordung des Kommendatore, der erste Band, eine Idee erscheint von Haruki Murakami. Murakami ist ein Autor, der mir sehr am Herzen liegt, aber in den letzten Jahren hat er viel Mittelmäßiges produziert. Also sein letzter großer Roman, zum Beispiel Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki, fühlte sich an wie ein Abspulen alter Idee, alter Stilistiken. Man hatte das Gefühl, man hatte sich so ein bisschen daran gewöhnt. Auch seine 1980 Die Vorvariation hatte sicher großartige Passagen, aber konnte nicht so ganz an vergangene Großtaten anschließen. Und hier ist die Geschichte eines Malers, der eine Lebensphase beendet. Er trennt sich von seiner Frau, er zieht ziellos durch Japan und zieht dann in das Haus eines alten, verstorbenen japanischen Malers ein, der ursprünglich in Europa gelebt hat und sehr modern und europäisch gezeichnet hat und dann aber so einen japanischen Stil angegangen ist. Und tatsächlich ist es das auch so ein bisschen die Geschichte, die wir hier von Murakami selbst sehen. Das ist jemand, dem immer vorgeworfen worden ist in seinem Heimatland. Er schreibt zu westlich. Er war inspiriert durch westliche Literatur, durch Raymond Chandler und Beat-Poeten und Fitzgerald und halt die großen Klassiker, diese American Novel-Figuren. Und hier vollführt er auch so eine ähnliche Bewegung. Er geht so ein bisschen in die Richtung des Japanischen, aber er verbindet es immer noch mit den alten Ideen. Es sind bestimmte Konzepte und Muster, die immer wieder auftauchen. Dieser magische Realismus, der diese Bücher durchzieht, ist auch hier wieder relevant, wenn Figuren aus Bildern lebendig werden. Das Ganze ist natürlich auch wieder mit Hochkultur verknüpft, denn der Kommendatore und seine Ermordung, das dürfte vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein, sind ja auch Ereignisse aus der Oper Don Giovanni. Und diese ganze Verknüpfung ist wirklich ja, sehr erstaunlich, denn das ist wirklich das erste Buch seit knapp 15 Jahren, in dem man das Gefühl hat, dieser Mensch entwickelt sich aktiv weiter und er schreibt auch irgendwie von sich selbst, denn auch dieser Maler in der Geschichte war lange einfach ein Porträtmaler und fängt jetzt an, einen eigenen neuen Stil zu entwickeln. Und ich habe bislang nur den ersten Band gelesen, der zweite erscheint ja im April, aber ich finde ganz außergewöhnlich, wie wir hier einem Kraftakt beiwohnen, wie jemand versucht, sich selbst neu zu erfinden. Und es scheint sogar irgendwie zu gelingen. Da ist etwas Neues, ein neuer Stil, eine neue Art zu schreiben, eine neue Art, bestimmte Ereignisse in der Welt einzuordnen, die ich ganz faszinierend finde. Und ich hoffe, dass das auch im zweiten Band dieses Buches gelingt. Und die Übersetzung von Ursula Graefe ist auch wieder sehr überzeugend, obwohl man an vielen Stellen halt merkt, ja, seine Vorlagen sind oft noch amerikanisch gewesen und bestimmte Redewendungen funktionieren im Deutschen nicht ganz so gut, aber da werden gute Überbrückungsmethoden gefunden. Auf jeden Fall kann ich die Ermordung des Kommentatore Band 1 jedem empfehlen.
Danke, Lukas. Michaela.
Meine Empfehlung ist eine Serie, die ich selber erst quasi diese Woche angefangen habe und auf Amazon Prime zu sehen ist. Und die Serie heißt This Is Us. Die ist mir, ich vermute, weil jetzt gerade die zweite Staffel angelaufen ist oder so, immer wieder in meine Timelines gespült worden. Und ja, es hat mich gehuckt und ich habe diese Serie angefangen und sie hat mich weiterhin gehuckt. Die Serie spielt in verschiedenen Zeitebenen und es geht im Großen und Ganzen um das Leben von drei Personen, die am gleichen Tag geboren wurden und ihren Eltern. Und ja, man wird über verschiedene Zeitebenen durch verschiedene Themen geführt und wechselt halt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und ich finde einige Folgen, beziehungsweise die ersten paar Folgen, ich glaube, ich habe ein paar Folgen gesehen und in fast jeder irgendwie geheult oder war kurz davor zu heulen, weil sie einen doch irgendwie packt oder zumindest mich irgendwie emotional immer wieder bekommt. Ich finde, die Serie schafft es ganz gut zwischen Comedy und so ein bisschen Drama, also das, was man als Dramedy bezeichnet, hin und her zu wechseln. Ich finde, wenn es emotionale Momente gibt, dann sind die auch nicht zu plump und nicht zu sehr auf die, bewusst auf die Tränendrüse drückend. Klar gibt's ein paar Tearjerker-Momente, die auch bewusst so gemeint sind, aber manchmal findet auch das Emotionale oder das Rührende im Subtext statt und das schafft die Serie ganz gut und deswegen empfehle ich sie. This Is Us. Also wie gesagt, kann man gerade die erste Staffel auf Amazon Prime schauen, wenn man das hat und eigentlich auch sonst überall.
Vielen Dank. Ja, wir hatten zwei Bücher, eine Serie, dann gleichen wir doch das kosmische Gleichgewicht noch aus. Ich empfehle auch eine Serie, allerdings von Netflix und zwar Grace and Frankie, die jetzt gerade in die vierte Staffel gestartet ist auf Netflix. Der Plot, der Ursprungsplot ist relativ schnell zusammengefasst. Es geht um zwei Pärchen. Die beiden Männer haben eine Anwaltsfirma zusammen. Die vier treffen sich und die beiden Männer eröffnen ihren Frauen, dass sie eigentlich seit 20 Jahren eine Affäre miteinander haben und dass sie sich jetzt entschieden haben, ihre Frauen zu verlassen, um zusammenzuziehen und als Paar zu leben, als schwules Paar. Und die beiden Frauen können sich eigentlich nicht so ausstehen. Die eine ist mehr so eine knallharte Businessfrau und die andere ist mehr so ein Hippie. Aber irgendwie, sie werden so vom Schicksal zusammengeworfen und dann hat man halt so eine typische Odd-Couple-Paarung. Das Interessante daran ist, diese Leute sind halt alle schon etwas älter. Also man hat fast den Eindruck, Martha Kaufmann, die also als einer der beiden Created-By-Leute dahinter stehen, die Friends gemacht hat, wollte irgendwie der 70-plus-Generation in Hollywood mal ordentlich was zu tun geben. Also wir haben Jane Fonda als Grace, die ist ja inzwischen sogar schon 80, Lily Tomlin als Frankie, Martin Sheen und Sam Waterston als die beiden Männer und dann gibt's auch noch Gaststars wie Ernie Hudson, Sam Elliott, Craig T. Nelson, also irgendwie alle etwas älteren Hollywood-Schauspieler tauchen da mal auf und machen wirklich einen guten Job. Also ich finde, es geht natürlich irgendwie ums Alter, es geht auch um Sexualität, logischerweise. Gerade in dieser ersten Staffel ist natürlich diese ganze Frage mit Homosexualität in den USA irgendwie, gerade so auch nach der Entscheidung des Supreme Court und so weiter, eine Frage. Aber was mich besonders begeistert an der Serie und warum ich sie auch immer noch gerne gucke, obwohl jetzt so langsam man auch schon merkt, so dass so der Plotstoff so ein bisschen ausgeht, ist, dass die Episoden an sich relativ wenige sogenannte Idiot-Plots haben, also wo man das Gefühl hat, die Handlung schreitet nur voran, weil sich alle Leute ihren dümmstmöglich benehmen. Sondern ganz im Gegenteil, die sehr menschlichen Probleme, die immer wieder auftreten, werden vor allem dadurch gelöst, dass sich Leute hinsetzen und miteinander reden. Und das begeistert mich immer wieder, wenn Serien tatsächlich nicht so faul sind, immer nur sozusagen mit Missverständnissen und schlechter Kommunikation zu arbeiten, um irgendwie daraus Komik zu ziehen, sondern tatsächlich irgendwie Menschlichkeit erzeugen, dadurch, dass sie so, wie es zumindest in meinem Leben häufig passiert, dazu sorgen, dass Leute sich miteinander unterhalten, um ihre Missverständnisse auszuräumen. Also das finde ich irgendwie schön. Es gibt schon 4 Staffeln mit jeweils, ich glaube, 15 Folgen oder sowas. Man hat auch den Eindruck, so makaber es klingt, die Zeit arbeitet gegen sie, deswegen drehen sie sehr viel. ich glaube, die Serie ist erst seit 2 Jahren da und es gibt halt erst schon 4 Staffeln. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Klingt so vielleicht, als wären wir nicht die Zielgruppe dafür. Wer zumindest irgendwie Friends ursprünglich mal mochte und für Comedy, amerikanische Comedy, natürlich mit Klischees, ne, die Leute sind alle reich und so, ist ja klar, zu haben ist, dem empfehle ich auf jeden Fall Grace and Frankie bei Netflix. Wir nehmen auch gerne immer noch Empfehlungen für diesen Teil der Sendung entgegen. Ich weiß, es wird langsam so eine Art Running Gag, aber das stört mich nicht. Wenn ihr das nächste Mal an dieser Stelle zu hören sein wollt mit einer Empfehlung, etwas, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen wollt, dann nehmt eine kurze Sprachnachricht auf, geht ganz einfach auf dem Handy mit der Nachrichtfunktion und dann kann man das zum Beispiel direkt von da an eine E-Mail-Adresse schicken, in diesem Fall an die E-Mail-Adresse podcast@kulturindustrie.de. Es wäre sehr schön, wenn wir sowas mal wieder bekommen könnten. Darüber hinaus freuen wir uns immer noch auch, wenn ihr uns helft, den Podcast weiter in die Welt zu tragen. Das sage ich auch jede Woche, aber es ist auch gleich geblieben. Wir haben schon lange keine iTunes-Rezension mehr bekommen, würden uns sehr freuen. Und wir sind auch immer dafür empfänglich, dass man uns empfiehlt oder was auch immer man sonst machen kann, um einen Podcast bekannter zu machen. Wir freuen uns drüber. Vielen Dank.
Papalapap, wir freuen uns. Ihr gebt uns jetzt 5 Sterne und eine Bewertung. Jetzt. So.
Ach, der Lukas wieder.
Fickt uns endlich nach vorne, hör mal.
Was zur Hölle?
So hätte ich es auch formuliert. Finde ich gut.
Da quatschen die mir hier in meinen Abspann rein. Das darf wohl nicht sein.
Jetzt gibt es einen Eintrag ins Klassenbuch.
War es das für diese Woche. Vielen Dank an die Reinquatscher Lukas, Michaela und Sascha. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen unter kulturindustrie.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter @kultindustrie. Außerdem findet ihr Lukas dort unter @kinomensch, Michaela unter @mihatori mit Y, Sascha unter @reeft und mich unter @alexmatzkeit. Oder ihr googelt uns und findet unsere sonstigen Internetsaufenthalte und vielleicht auch unsere liebsten Pilzrezepte. Wir verraten nicht, was das bedeutet. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Herr Matzkeit, die Mehe hat während der Stunde getwittert.
Oh, jetzt gibt's Ärger.
Sehr schön. Tschüss.